DW Menschen und Märkte.
Deutsche Bank vor großen Entscheidungen. Nervosität bei der Postbank. China bestraft Autobauer. Und RWE sieht kein Ende der Talfahrt. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. 2,5 Milliarden US-Dollar. So hoch ist die Strafe, die die Deutsche Bank zahlen muss. Darauf hat sie sich mit Behörden in den USA und Großbritannien verständigt, wie heute bekannt wurde. Hintergrund ist ihre Verstrickung in den sogenannten LIBOR-Skandal, bei dem verschiedene Banken Zinssätze manipuliert haben. Es ist die bislang höchste Strafe gegen eine Bank in diesem Fall. Und es ist ja nicht so, als ob die Deutsche Bank nicht schon genug Probleme hätte. Sie sucht händeringend nach einer neuen Strategie. Wie die aussehen könnte, wird auf der Aufsichtsratssitzung am Freitag diskutiert. Im Gespräch ist dabei auch der Verkauf der Postbank, die seit 5 Jahren mehrheitlich zur Deutschen Bank gehört. In vielen Postbankfilialen wird bereits gestreikt. Nicht für mehr Geld, sondern den Erhalt der Arbeitsplätze. Wolfgang Zimmer.
94,8%. Ein beachtliches Ergebnis für eine Urabstimmung. Die Mitarbeiter der Postbank stehen mit bemerkenswerter Entschlossenheit hinter der Forderung nach einem umfassenden Kündigungsschutz. Die Postbank, die erst seit 2010 mehrheitlich zur Deutschen Bank gehört, soll wieder verkauft werden. Wie es dann für die Beschäftigten weitergeht, weiß niemand. Am kommenden Freitag soll der Aufsichtsrat der Deutschen Bank über die Zukunft entscheiden. Eine Zukunft, in der die Postbank nicht mehr vorkommt, Wenn der Verkauf überhaupt gelingt. Roman Eberle, Streikleiter NRW bei der Gewerkschaft Verdi, sieht zunehmend Verunsicherung bei den Bankmitarbeitern.
Naja, die Stimmung geht von Verunsicherung bis Wut. Verunsicherung, weil natürlich dahinter Existenzängste stehen, und Wut, weil man sich als Postbankbeschäftigte so ein bisschen als Spekulationsobjekt der Deutschen Bank vorkommt.
Spekuliert wird nicht nur bei der Deutschen Bank, auch an der Börse in Frankfurt sorgen die Gerüchte um den Postbankverkauf für Kursbewegungen. Die Aktien der Commerzbank gerieten sofort in den Abwärtsstrudel, als sie als möglicher Käufer der Postbank genannt wurde. Nicht zuletzt, weil die Postbank nicht gerade als Schnäppchen gewertet wird. Börsenreporter Ulrich Barz hat sich bei den Händlern in Frankfurt umgehört, was sie von der Postbank halten.
Allein ist sie nicht überlebensfähig, das sagen die Leute hier auf dem Parkett. Dafür ist ihr Geschäftsmodell zu einseitig, zu schmal die Palette von Dienstleistungen, mit denen sie wirklich Geld verdienen könnte. Ein Börsengang scheidet deshalb wohl aus. Wer sollte solche Aktien dann kaufen?
Auf Anfrage des WDR wollte sich in der Bonner Postbankzentrale niemand zum laufenden Tarifstreit oder zum möglichen Verkauf durch die Deutsche Bank äußern. Konzernsprecher Ralf Palm erklärte lediglich, Kunden müssten sich wegen der Streiks auf Einschränkungen bei Bank- und Postgeschäften einstellen.
Wir haben aber versucht, durch unsere Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, die Auswirkungen für die Kunden so gering wie möglich zu halten, informieren die Kunden über alle möglichen Kanäle im Telefonbanking oder auch auf der Homepage. Wir haben eine Hotline eingerichtet dafür.
Von der aber auch nicht mehr über die Zukunft der Bank zu erfahren ist. In der Postbank selbst herrscht große Unruhe. Schon während der Warnstreiks der vergangenen Wochen blieben viele Filialen zum Teil mehrere Tage lang geschlossen. Bei den Streiks geht es weniger um Geld als um eine langfristige Arbeitsplatzsicherung. Die wird auch von Verdi-Streikleiter Roman Eberle angestrebt. Solange die nicht gewährleistet ist, will Verdi weiter streiken, vorrangig auch im Westen Deutschlands.
Wir werden jetzt erstmal weiter richtig streiken, auch in Kürze in Nordrhein-Westfalen damit beginnen. Und wir müssen jetzt so lange streiken, bis wir ein Signal vom Arbeitgeber bekommen, mit uns die Tarifgespräche wieder aufzunehmen.
Die waren allerdings von Verdi als gescheitert erklärt worden, weil die Arbeitgeber aus Gewerkschaftssicht kein ausreichendes Zugeständnis zum Kündigungsschutz geliefert haben. Verdi fordert neben 5% mehr Gehalt die Verlängerung des Kündigungsschutzes bis Ende 2020. Würde diese Verlängerung gewährt, wären die Mitarbeiter auch bei einem Verkauf der Bank zunächst einmal geschützt. Eine schnelle Einigung ist nicht in Sicht. Mehrere Verhandlungsrunden und ein Spitzengespräch hatten zuletzt keine Annäherung gebracht.
Vor der Aufsichtsratssitzung am Freitag wollte sich die Deutsche Bank nicht zum Stand der Strategiediskussion äußern. Durchgesickert ist jedoch bereits, dass auch über eine radikale Entscheidung nachgedacht wird: die Trennung vom gesamten Privatkundengeschäft. Klaus Ulrich hat darüber mit Hans-Peter Burghoff gesprochen, Professor für Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim.
Professor Burghof, wie geht es weiter bei der Deutschen Bank? Trennt sie sich nur von der Postbank oder gleich vom gesamten Privatkundengeschäft? Was meinen Sie?
Ja, also wie der Deutsche Bank Vorstand und der Aufsichtsrat, wie die entscheiden werden, denn letztendlich müssen die sich darüber abstimmen, das steht natürlich noch in den Sternen. Das wissen wir von außen nicht. Ich habe den Verdacht, man wird von ihnen mehr Aktivität erwarten, das heißt also über den Verkauf der Postbank hinaus noch weitere Entscheidungen, einfach um die Kapitalmärkte positiv zu überraschen, um zu zeigen, schaut, wir sind aktiv, wir leisten etwas. Aber das ist jetzt reine Kaffeesatzleserei, das wissen wir nicht.
Was meinen Sie, war es denn nicht von Anfang an ein Fehler überhaupt, auf die Postbank zu setzen vor ein paar Jahren, auf Verstärkung des Privatkundengeschäfts?
Es war eine Strategie, die im Nachhinein offenbar nicht getragen hat. Auch das wissen wir natürlich erst, wenn die strategischen Entscheidungen gefallen sind. Aber es sieht so aus, als wenn man tatsächlich ja sehr viel Geld investiert hat für etwas, was nachher nicht trägt. Entscheidend ist natürlich, wenn man das rein betriebswirtschaftlich betrachtet, für wie viel kann man nachher die Postbank verkaufen. Nur so richtig gut sieht das auch nicht aus.
Das heißt also, jetzt wäre eine Art Befreiungsschlag vonnöten. Wie könnte der Ihrer Meinung nach aussehen?
Ja, die Bank muss natürlich neben den reinen organisatorischen Umstellungen auch irgendwie eine Vision den Mitarbeitern geben. Wofür kämpfen wir jetzt? Was heißt das jetzt? Wo soll man es engagieren und wie zuverlässig ist das? Denn die Mitarbeiter der Deutschen Bank sind natürlich auch ein bisschen demotiviert. Die fragen sich natürlich auch, was heißt das jetzt für mich persönlich? Und so einen Zustand darf man nicht sehr lange aufrechterhalten. Die Deutsche Bank, die Führung, muss jetzt sehr, sehr schnell zeigen, wo es lang geht.
Ich bin als Bankprofessor der Ansicht, eine Bank sollte ruhig breit aufgestellt sein, damit sie in ihrem, auch ihrem Geschäftsmodell gut diversifiziert ist. Aber das kostet natürlich auch, wenn man da nicht so fokussiert ist. Und dieses Spannungsverhältnis muss man auch aushalten können zwischen durchaus sehr unterschiedlichen Unternehmenskulturen. Und da ist die Deutsche Bank ja ein Paradebeispiel mit ihrer Investmentbanking-Kultur und der traditionellen Kultur der Deutschen Bank.
Nochmal zurück zur Unternehmenskultur bei der Deutschen Bank. Die sollte sich ja sowieso ändern. Seit dem Antritt der neuen Doppelspitze hat man noch nicht so viel von gesehen. Ja, was kann diese Doppelspitze, was kann Andrew Chain jetzt, Ex-Chef des Investmentbankings, tun, um die Mitarbeiter wieder hinter sich zu bringen?
Ja, das ist der Punkt, wo ich am meisten drauf gespannt bin. Was ist denn eigentlich die Vision, die dazu führt, dass man jetzt wieder sein Herzblut geben soll, nachdem jetzt doch erstmal sehr viel Verunsicherheit dieses Frühjahr entstanden ist? Also da kann ich ihm auch nicht vortanzen, was er da machen soll. Das wäre auch ganz verblüffend, denn er ist natürlich der Experte dafür. Er muss das liefern, aber er muss liefern. Er muss den Leuten klar machen, was das bedeutet. Und vor allem muss die Bank auch irgendwann mal zu einer gewissen Kontinuität kommen. Denn dieser Kulturwandel, den sie jetzt angepeilt hat, der bedeutet ja auch, dass man verlässlicher, langfristiger Partner ist. Und das ist natürlich mit kurzfristigen, letztendlich von Erwartungen der Kapitalmarktteilnehmer induzierten Strategiewechsel nicht zu erreichen.
Das klingt wie eine Mammutaufgabe. Ich frage jetzt mal ganz forsch, könnten Sie sich sowas wie einen Rücktritt des Vorstandes, der Vorstände vorstellen?
Ich glaube, die Vorstände müssen dadurch und wissen das eigentlich auch. Also dass jetzt irgendwie alle möglich mit den Hufen scharren und sagen, wir machen das jetzt und wir sind ganz wild darauf, das ist nicht der Fall. Dazu kommt natürlich bei Herrn Fitsch die besondere Belastung durch den Prozess, die einerseits natürlich einen Rücktritt nahelegt, weil es kostet Zeit und es geht ad personam, also die Staatsanwaltschaft greift ihn da ganz persönlich an. Andererseits ist natürlich, wenn man jetzt zurücktritt, auch irgendwie das ein Eingeständnis, ist, dass man das tatsächlich wohl auch zumindest mit einer gewissen Schuldhaftigkeit getan hat, denn sonst hätte er vielleicht durchgehalten. Also eigentlich müssen Sie da jetzt stehen und das einfach mal durchkämpfen, denn auch ein ständiger Wechsel des Vorstandes führt ja nicht zu so einer kontinuierlichen Partnerschaft mit den Kunden, wie man das gerne hätte.
Der Finanzwissenschaftler Hans-Peter Burghof im Gespräch mit Klaus Ulrich. Auch Daimler ist heute zu einer Geldstrafe verurteilt worden, wenn auch zu einer viel kleineren als die Deutsche Bank. Behörden in China verhängten ein Bußgeld von umgerechnet rund 50 Millionen Euro gegen den Hersteller von Mercedes-Benz-Autos. Der Vorwurf, das Unternehmen habe Preisabsprachen getroffen und so den Kunden geschadet. Aus Peking berichtet Ruth Kirchner.
Bei der Kartellstrafe geht es um Mercedes-Händler in der Provinz Jiangsu in Ostchina. Die Behörden werfen ihnen Preisabsprachen bei Fahrzeugen und Ersatzteilen vor. Damit hätten sie dem Wettbewerb und den Verbrauchern geschadet, hieß es in einer Mitteilung der örtlichen Behörden. Ein Daimler-Sprecher sagte, der Konzern akzeptiere die Entscheidung und nehme seine Verantwortung mit Bezug auf das Wettbewerbsrecht sehr ernst. Weitere Details nannte er nicht. Laut Medienberichten hatten die Behörden schon seit vergangenem Sommer gegen Händler in Suzhou, Wuxi und anderen Metropolen Kontrollen ermittelt. Seit dem vergangenen Jahr untersuchen die Behörden die Preispolitik von ausländischen Autoherstellern. Neben Daimler sind dabei auch BMW und Audi sowie Chrysler und japanische Zulieferer ins Visier geraten. Audi war im Sommer letzten Jahres eine Kartellstrafe von umgerechnet knapp 40 Millionen Euro aufgebrummt worden. Chinesische Staatsmedien haben den Autoherstellern wiederholt Preistreiberei in China vorgeworfen. Die Untersuchungen der Kartellbehörden haben aber auch Kritik ausgelöst. Wirtschaftsvertreter beklagten, dass vor allem ausländische Unternehmen im Visier stünden und dass China seine Antimonopolgesetze dazu nutze, die heimische Industrie vor Konkurrenz zu schützen.
Die Energiewende, also der Ausbau erneuerbarer Energien wie Sonnen- oder Windkraft, bringt die alten Energiekonzerne ziemlich ins Schwitzen. Ihre Gewinne brechen ein, die alten Geschäftsmodelle mit großen Kraftwerken rechnen sich nicht mehr. Weil die Bundesregierung eine Sonderabgabe für alte Kohlekraftwerke plant, sieht der Energiekonzern RWE sich sogar in seiner Substanz bedroht. Jörg Marksteiner berichtet von der RWE-Hauptversammlung in Essen.
Vor der Halle erwartete die Aktionäre ein riesiges braunes Schaufelrad. Ein Modell, mehrere Meter hoch, mit Luft aufgeblasen. Umweltschützer protestieren damit gegen den Einsatz der RWE-Braunkohlebagger. Seit Jahren fordern sie vehement, dass der Essener Energiemulti aus der besonders klimaschädlichen Braunkohleverstromung aussteigen soll. Glaubt man RWE-Chef Peter Therium, dann könnte sich dieser Wunsch bald erfüllen, wenn auch unfreiwillig.
Mit den jüngsten Plänen des Bundeswirtschaftsministeriums zur Einführung eines sogenannten Klimabeitrags für konventionelle Kraftwerke geht es an unsere Substanz. Die Abgabe würde nämlich das sofortige Aus für einen Großteil der Braunkohletagebaue und Braunkohlekraftwerke bedeuten.
Zusätzliche Kosten für alte Kraftwerke, diese Pläne würden RWE besonders hart treffen. 60% des Stroms bei RWE stammt noch aus Kohlekraftwerken, viel mehr als bei den Konkurrenten.
Wenn es an einige Leute hier im Lande liegen würde, dann würden wir bereits gestern die Braunkohletagebauten dicht gemacht haben und die Braunkohlekraftwerke geschlossen haben. Wie fühlst du dich denn bei so einem Gedanke?
Fragte der RWE-Chef auf offener Bühne seinen zuständigen Vorstandskollegen Rolf-Martin Schmitz.
Also Peter, ich fühle mich nicht gut dabei, überhaupt nicht gut,
antwortete der in einem offenkundig choreografierten Auftritt. Allein in der RWE-Braunkohlesparte westlich von Köln arbeiten 11.000 Mitarbeiter. Und sie ist eine der letzten lukrativen Sparten des kriselnden Energiemultis. Das ist der Grund, warum von RWE ein besonders lautes Nein zu Gabriels Plänen kommt. Denn würde der Braunkohlestrom teurer, dann gehen RWE nicht nur Einnahmen verloren, vor allem würde dem mit 31 Milliarden Euro massiv verschuldeten Konzern dann Geld fehlen, um den 60.000 Mitarbeiter-Tanker umzusteuern in Richtung Zukunftsgeschäfte mit Stromnetzen, intelligenter Haushaltssteuerung und erneuerbaren Energien. Das wurde alles zu lange vernachlässigt, räumt auch der RWE-Chef ein.
Ihre RWE erfindet sich gerade neu. Lassen Sie uns dabei ehrlich bleiben. Das geschieht nicht über Nacht und nicht bloß mit Konzeptpapieren. Dafür braucht es Zeit.
Das Problem, aktuell brechen die Gewinne schneller weg, als Neues wächst oder RWE sparen kann. Mittelfristig werde der Konzern zwar wieder wachsen, wann genau, sagte der Firmenchef aber nicht. Reiten wir einen Gaul, der in Wahrheit schon längst tot ist, fragte ein Aktionärsschützer provozierend. Auch viele Kleinanleger fragen sich, was aus dem einstigen Erfolgsgaranten wird.
Die Zukunftsaussichten sind nicht so gut, denke ich.
In der Tat ist ja so, das Festhalten an Kohlekraftwerken ist ja tatsächlich nicht der goldene Weg in die Zukunft.
Uneins sind sich die Anleger auf der Hauptversammlung, ob es sich RWE leisten kann, insgesamt über 600 Millionen Euro als Dividende auszuschütten. Während Aktionärsschützer und Investmentfonds finden, der Energieversorger brauche jetzt jeden Cent selbst, sehen das 130 Kommunen von Rhein und Ruhr, die an RWE beteiligt sind, anders. Denn sie, sagt dieser Vertreter eines kleinen Kreises aus NRW, brauchen das Geld dringender.
Weil die Städte und Kommunen doch wirklich, ich sag mal, fast nichts mehr haben. Und wenn die von der RWE-Aktie noch ein paar Mark kriegen können oder ein paar Euro kriegen, tut es denen doch wahrscheinlich viel besser gut wie den Einzelnen.
Die Schecks mit der RWE-Dividende haben die Kommunen nämlich, Krise hin oder her, Klimaabgabe ja oder nein, für ihre Haushalte fest eingeplant, denn auch die seien oft genug marode.
Mit diesem Bericht von der RWE-Hauptversammlung in Essen sind wir am Ende der Sendung. Christoph Grove in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.